Liebe Geschwister, der Predigtext heute Morgen, er ist wie eine Antwort von Jesus auf die Lesung, die wir gehört haben in Jesaja 55, die ersten 11 Verse. Dort, wo wir gehört haben, Gottes Wort kehrt nie leer zurück. Und nun lasst uns in diesem Sinne den Predigtext hören in Matthäus 13, die ersten 23 Verse. An jenem Tag aber ging Jesus aus dem Haus hinaus und setzte sich an den See. Und es versammelte sich eine große Volksmenge zu ihm, sodass er in das Schiff stieg und sich setzte und alles Volk am Ufer stand. Und er redete zu ihnen vieles in Gleichnissen und sprach: Siehe, der Seemann ging aus, um zu sehen. Und als er säte, fiel etliches an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, dort, wo es nicht viel Erde hatte, und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, etliches hundertfältig, etliches sechzigfältig und etliches dreißigfältig. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Da traten die Jünger herzu und sprachen zu ihm: Warum redest du in Gleichnissen mit ihnen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Weil es euch gegeben ist, die Gleichnisse des Reiches der Himmel zu verstehen, jenen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, und er wird Überfluss haben. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht hören und nicht verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung des Jesaja erfüllt, welche lautet: Mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen, und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, und mit den Ohren hören sie schwer, und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Aber glückselig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben zu sehen begehrt, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. So hört nun ihr das Gleichnis vom Seemann. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem es an dem Weg gestreut war. Auf den felsigen Boden gestreut aber ist es bei dem, der das Wort hört und sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzeln in sich, sondern ist wetterwendisch. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Unter die Dornen gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums erstickt das Wort. Und es wird unfruchtbar. Und das gute Erdreich gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört und versteht. Der bringt dann auch Frucht, und der eine trägt hundertfältig, ein anderer sechzigfältig, ein dritter dreißigfältig. Der Herr segne an uns sein Wort. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Geschwister, zum Anlass des Erntedankfestes haben wir gerade eben ein sehr passendes Gleichnis gehört vom Seemann und dem vierfachen Ackerfeld. Es ist ein Gleichnis, mit dem uns unser Herr heute Morgen etwas lehren möchte, nämlich, dass sein Wort, wie wir es auch in der Lesung gehört haben, nie nicht leer zurückkommt. Aber damit überhaupt eine Reaktion erfolgen kann, muss ja erst einmal das Wort wie der Same auf das Land verstreut werden. Und daher heißt mein erster Predigtpunkt auch: erstens die Aussaat, Gottes Wort für alle. Die Getreideaussaat musste von Bauern damals wie heute im Frühjahr auf die Felder ausgesät werden. In der Hoffnung, dass man dann im Herbst, wenn die Saat im Erdboden aufgegangen ist, sie sich um ein Vielfaches multipliziert hat und man reich ernten kann. Und umso größer die Ernte, desto üppiger auch das Erntefest und umso fröhlicher kann man das Erntefest auch ausfallen lassen. Und man kann den Winter gelassen erwarten. Das trifft dieses Jahr in Deutschland leider nicht ganz so zu, da wir ja große Ernteeinbußen hatten. Aber dennoch wollen wir Gott für all das, was wir ernten konnten, in diesem Jahr trotz allem danken. Und jeder von uns kennt das und hat sich gewiss in diesem Jahr darüber gefreut, wenn er an einem Weizenfeld vorbeigefahren ist, vorbeigelaufen, das aussah wie ein großer goldener Teppich, der in der Landschaft lag. Und wo man zumindest an dieser Stelle auf eine reiche und gute Ernte hoffen konnte. Aber wir wissen auch, dass der Bauer sich zwar viel Mühe geben kann, beim Pflügen des Erdbodens, beim Säen mittels GPS vorgegebenen Routen, damit man so viel Ertrag haben kann wie nur irgend möglich, beim Düngen des Feldes und so weiter. Aber wie das Wetter wird und ob die Saat wirklich aufgeht und es gelingt, das kann er nicht bestimmen, der Bauer. Dazu braucht er den Segen Gottes. Und da kann auch das Klinikum nicht mehr helfen, auch wenn es in dem Werbespruch im Radio immer wieder heißt, wie das Wetter auch wird, wir sind für Sie da. Ein Erntefest wird aber dennoch im ganzen Land irgendwie gefeiert, um Gott dennoch für seinen Segen zu danken. Das ist für manch einen schon eine ganz normale Tradition geworden. Scheinbar selbstverständlich feiern wir Erntedank im Herbst, weil es dran ist. Schließlich hat Gott es selbst so im ersten Buch Mose im Kapitel 8, Vers 22 verheißen, wo er den Menschen nach der Flutkatastrophe versprach, von nun an soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Und letztlich denken wir alle, dass nach einer Aussaat, die bei einem schlechten Bedingungen aufwächst, doch zumindest etwas, ein bisschen Ernte zustande kommt. Das wird schon, denken wir. Und unser Herr Jesus Christus nahm nun genau dieses Bild, dieses bekannte Bild vom Aussehen der Saat, um seinen Jüngern und uns ein paar Lektionen über das Reich Gottes zu vermitteln. Gleichzeitig erklärt er damit seinen Jüngern, warum die jüdische Oberschicht auf die Verkündigung von ihm nicht reagiert oder nicht positiv reagiert. Er gibt sogar selber eine Erklärung für sein erstes Gleichnis ab, damit wir dann auch die folgenden Himmelreichsgleichnisse in dem gleichen Sinne verstehen können. Das Himmelreich, in das eben manche hineingelangen, aber nicht alle. Und viele aus verschiedenen Gründen nicht hinein wollen und nicht hinein können. In seiner Erklärung braucht er den Seemann an sich nicht zu erklären. Denn der Seemann selbstverständlich steht für Gott. Aber auch für jeden, der stellvertretend für Gott dessen Worte in der Welt verkündigt und das Evangelium in die Köpfe und Herzen der Menschen ausstreut, wie ein Seemann die Saat auf dem Acker. Und selbstverständlich nimmt Jesus hier auch Bezug auf seine eigenen vorangegangenen Predigten, wie die Bergpredigt in Matthäus 5 bis 7. Und wie damals beim Ausstreuen der Saat fällt auch das Wort nicht immer in offene Herzen. Manche Herzen sind hart wie Stein oder zaghaft oder unsicher. Scheinbar reagieren die Menschengruppen, die durch die vier verschiedenen Bodensorten symbolisiert werden, auf ganz verschiedene Art und Weise auf Gottes Wort. Aber wenn wir genauer hinsehen, dann merken wir, dass der Same tatsächlich nur auf zwei Arten, dass der Boden auch nur auf zwei Arten reagiert. Entweder die Saat geht auf und bringt viel Frucht, oder eben nicht. Aber was Jesus uns nun als erstes durch das Gleichnis lehren will, ist Folgendes. So wie der Seemann im Gleichnis, so breitet Gott sein Wort aus unter allen Menschen. So wie der Seemann im Gleichnis breitet Gott sein Wort aus unter allen Menschen. Gott ist gnädig und lässt sein Wort nicht mehr nur zu seinem auserwählten Volk, den Israeliten, zukommen, sondern seit Pfingsten lässt er es auf der ganzen Welt allen Völkern verkündigen. Auch bei denen, die es nicht annehmen wollen, die sich dagegen wehren. Und diesen Fakt, den kann man unter der allgemeinen Gnade Gottes verbuchen. Schließlich liebt Gott seine ganze Schöpfung, wenn er auch nicht alle gleich stark liebt. Gott hat bereits im Alten Testament versichert, dass sein Wort immer eine Reaktion verursacht. So wie wir es in der Lesung in Jesaja 55, Vers 11 gehört haben. Ich lese es noch einmal. Genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkommen, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Gottes Wort bewirkt nicht nur eine Möglichkeit, die wir ergreifen können oder eben nicht, sondern es wirkt in uns das Heil, wenn der Heilige Geist das will. Das Evangelium ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Wie Paulus es später in Römer 1, Vers 16 geschrieben hat. Diese Ansage Gottes soll uns Christen trösten und zugleich demütigen. Denn Gott gebraucht uns Christen zwar als Werkzeuge durch die Verkündigung und Auslegung seines Wortes, aber dennoch liegt der Erfolg nicht an uns, Predigern, sondern an Gott selbst. Ich finde, das ist für einen Prediger ziemlich beruhigend. Zugleich macht Gott aber auch deutlich, dass seine Zuhörer in der Verantwortung gegenüber Gott stehen, demütig und aktiv auf Gottes Wort zu reagieren. Schließlich ist es nicht an uns, im Vorhinein zu wissen, wer von unserem souveränen Gott mit Erkenntnis beschenkt wird. Und wer nicht? Allen Menschen muss darum Gottes Wort verkündigt werden. Und wer es hört, sollte sich Mühe geben, es zu verstehen. Aber niemand darf sich zurücklehnen und Gott die Schuld geben für sein eigenes Versagen. Alle Christen dürfen Gottes Wort in ihrem Umfeld weitergeben. Nicht nur Pastoren und Prediger. Jeder von uns darf Gottes Wort, Gottes moralische Wünsche und Vorstellungen praktisch leben und anderen weitergeben, so oft es geht. Wir können zwar nicht immer alle Menschen von unserem Glauben überzeugen, aber wir können immer Zeugnis geben von dem, was wir glauben. Den Rest tut Gott, Gottes Geist, der weht, wo er will. Aber er will eben nicht immer. Und das wollen wir uns in dem nächsten Punkt etwas genauer ansehen. Darum heißt mein zweiter Punkt, der schlechte Boden, weniger als rettender Glaube. Die jüdischen Führer und Lehrer zu Jesu Zeit lehnten Jesu Lehren ab in ihrem Herzen. Und das hatte Jesus durchschaut. Daher stellt er ihre Hartherzigkeit und ihr oberflächliches Interesse an ihm und ihre Ängstlichkeit durch die drei schlechten Bodenarten dar. Er konfrontiert sie damit, weil sie ja auch zuhören, dass wenn sie ihn als Herrn und Erlöser aufgrund ihrer falschen Herzenseinstellungen ablehnen, dass auch Gott sie einmal ablehnen wird. Die zweite Lektion, die Jesus uns hier heute Morgen gibt, ist nun etwas komplexer, weil sie die verschiedenen Gründe der Ablehnung beinhaltet und einbezieht. Trotzdem reagieren die schlechten Bodensorten am Ende alle gleich. Und so heißt die zweite Lektion, so wie die drei verschiedenen schlechten Bodensorten, so werden viele auf Jesu Worte mit weniger als rettendem Glauben reagieren. Es mag nach außen hin wie echter Glaube wirken oder wie eine Art Glaube, aber es ist nicht genug. Es ist nicht rettender Glaube, der von Herzen kommt. Nun, lasst uns zunächst das Bild in Vers 4 betrachten. Und als der Seemann säte, fiel etliches an den Weg und die Vögel kamen und fraßen es auf. Viele ausgetretene Pfade und Wege führten damals mitten durch die Felder hindurch. Und auf diesen Wegen war die Erde verfestigt durch das Fußgetrampel der Menschen, sodass die Saatkörner, die auf den Weg fielen, durch das Ausstreuen liegen blieben und dann leicht von den Vögeln zu finden waren. Und so ist das auch heute noch bei den Traktorspuren, die wir in den Feldern sehen. Dort wächst nichts. Es ist also ein nachvollziehbares Bild aus der Saatzeit. Jesus erklärt nun dieses Bild in Vers 19 und sagt dort: So oft jemand das Wort vom Reich hört und es nicht versteht, kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem es auf dem Weg gestreut war. Das heißt, die positive Reaktion einen Menschen auf Jesu Wort kann völlig fehlen, weil er durch das Böse verführt wurde. Sein Herz ist gegen Jesu Worte verstockt und verhärtet, wie der Weg verhärtet ist, und er will es nicht verstehen. Jesus spricht natürlich die Juden an, die ihn ablehnen und ihr Herz dem Bösen geöffnet haben. Aber er meint damit gleichzeitig alle Menschen, zu allen Zeiten, die ihn ablehnen. Mit dem Bösen meint Jesus hier natürlich den Satan, dessen bestimmter Charakterzug stellvertretend für ihn genannt ist, weil er die Personifizierung des Bösen ist. Jesus spielt hier außerdem auf die Sünde gegen den Heiligen Geist an, von der er im vorangegangenen Kapitel Matthäus 12, Vers 31 folgendes sprach. Dort sagt er: Jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden, aber die Lästerung des Geistes wird dem Menschen nicht vergeben werden. Denn wer den Heiligen Geist lästert durch Ablehnung des Evangeliums, dem will Gott nicht vergeben und von dem will er Gott auch kein Sündenbekenntnis mehr hören. Der soll verstockt bleiben. Klingt hart in unseren Ohren, oder? Aber bei solchen Menschen ist die Verheißung aus Jesaja 6, Vers 9 bis 10 eingetroffen, die Jesus hier in Matthäus 13 in den Versen 14 und 15 zitiert. Und ich zitiere nun direkt aus Jesaja, damit ihr die leicht veränderten Worte Jesu noch besser nachvollziehen könnt. Und Gott sprach, heißt es dort: Geh und sprich zu diesem Volk. Hört immer fort und versteht nicht. Seht immer zu und erkennt nicht. Verstocke das Herz dieses Volkes, verstopfe seine Ohren und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit den Ohren nicht hört und damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Im Original wird mehr Gottesaktivität betont. Jesus betont nun mehr die Verantwortung des Menschen. Aber wir hören hier aus dem Original heraus, dass Gott das Herz verstockt. Denn beides trifft gleichermaßen zu, auch wenn das für uns eine unangenehme Spannung ist. Aber diese Spannung will ich heute früh nicht auflösen, denn darum geht es nicht im Zentrum unseres Predigttextes. Das soll an anderer Stelle geschehen. Die Juden lehnten den Heilsplan Gottes ab und wollten selbst an der Macht bleiben. Sie wollten, dass Gott sie so rettet, wie sie es gerne hätten, wie es ihnen am besten passt. Und das ist heute nicht anders. Menschen wollen, dass Gott so ist, wie sie es sich vorstellen und wollen sich so retten lassen, wie es ihnen passt. Unzählige Menschen wollen, auch wenn es ein göttliches Wesen gibt, es so ist, wie sie es gerne hätten. Und ihnen so mit der Liebe begegnet, die sie vorher als Liebe und Barmherzigkeit definiert haben. Aber der wahre und dreieinige Gott will etwas ganz anderes von uns. Er will ein demütiges Herz, welches sich dem Willen Gottes unterstellt. Als zweites Bild nennt Christus in Vers 5 bis 6: Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte. Und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. In Israel gibt es tatsächlich Gegenden, wo sich unter einer dünnen Erdschicht große Kalksteinmassive befinden. Ich habe das selber gesehen. Und dass die Sonne im Mittelmeerraum heißer brennt als hier und Dinge viel schneller vertrocknen können, nun, das ist, denke ich, hinlänglich bekannt. Auch dieses Bild ist also im tatsächlichen Leben herausgeholt. Jesus erklärt nun die geistliche Aussage dieses Bildes in Vers 20 und 21 folgendermaßen: Auf den felsigen Boden gestreut aber ist es bei dem, der das Wort hört und sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzeln in sich, sondern ist wetterwendisch. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um Gottes Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Gemeint sind hier also die Menschen, die sich zeitweise oberflächlich für das Evangelium interessieren. Aber diese innerliche Oberflächlichkeit ist mit einer scheinbar echten, aber auch oberflächlichen Hingabe zu Jesus getarnt. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass jede freudige Aufnahme des Evangeliums oberflächlich wäre. Das Verdorren der verwelkten Pflanze muss laut dem Text nicht sofort eintreten, wie dies beim Abfall von Glauben in der Verfolgung der Fall ist. Die oberflächliche Freude über Christi Opfer kann auch sehr langsam abnehmen und verdorren. Jesus zeigt aber, dass es zumeist passiert, wenn im Leben von solchen Menschen Schwierigkeiten auftreten. Das passiert, wenn man verspottet und bedrängt wird wegen dem christlichen Glauben, der christlichen Ansichten, die man vertritt. Oder wenn man sogar körperlich verfolgt wird oder Not leiden muss, schwere Krankheiten einen treffen. Dann sagen sich solche Menschen schnell vom christlichen Glauben los, weil ihre Gebete scheinbar nicht erhört werden. Und wir alle kennen leider viel zu viele von solchen Menschen, oder? Die in ihrer Jugendzeit noch schwer von Jesus begeistert waren, als Teenager. Aber später verschwindet dieser starke Glauben Stück für Stück und das Interesse lässt stark nach, weil es unangenehm ist, damit leben zu müssen. Der Apostel Johannes schrieb über solche Menschen im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 19, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Ihr alle kennt bestimmt Menschen, die einmal in einer Ortsgemeinde dabei waren, Mitglieder waren, getauft wurden und sich Christen nannten und die Bibel lasen und sogar beim Abendmahl, wie wir es heute noch feiern wollen, das sichtbare Wort Gottes, das Evangelium im Brot und Wein geschmeckt haben, die aber irgendwann nicht mehr damit einverstanden waren, sich tatsächlich unter alle Worte und Befehle Gottes stellen zu müssen, sich an alles halten zu müssen. Menschen, die den Zorn Gottes über den Ungehorsam und Unglauben der alttestamentlichen Menschen als nicht gerecht anerkennen wollen und die solch einen Gott für grausam und ungerecht halten, die sich über Gott erhöhen und sagen, an einen solchen Gott will ich nicht glauben. Menschen, die vielleicht in einem christlichen Elternhaus groß geworden sind und die sich tatsächlich freuen über die Gnade und Liebe Gottes und die Vergebung, das sind ja alles tolle Sachen, die ihnen von Christus zugesprochen wird, die aber keine Unannehmlichkeiten für diesen Glauben auf sich nehmen wollen, die sich nicht beherrschen wollen und die keine Dinge aufgeben und missen wollen, die man auf der Welt erleben kann. Aber wie gut, dass Gott nicht nur das Äußere sieht, sondern uns ins Herz sehen kann und genau weiß, wie es in unserem Glauben von jedem Einzelnen von uns bestimmt ist. Wir hingegen sollen niemanden verurteilen, sondern das Bekenntnis eines Menschen ernst nehmen, ob es vom Herzen kommt oder nicht. Das können wir nicht entscheiden. Wenn ein solcher Namenschrist sich selbst und die Ältestenschaft betrügt, wird er nämlich selbst einmal vor Gott Rechenschaft dafür ablegen müssen. Wir müssen nur handeln, wenn der geistliche Unglauben eines solchen Namenschristen offenbar wird durch sein Wort und seine Tat. Aber auch da sollen wir nicht hinter jedem komischen Wort und Gedanken sofort Unglauben suchen. Jesus möchte uns hier deutlich machen, dass es nicht ausreicht, wenn du nur am Evangelium interessiert bist oder du dich darüber nur allgemein freust. Es reicht eben nicht, ein Suchender zu bleiben, ohne verbindlich zu werden und Gottes Wort ernst zu nehmen. In dieser Hinsicht ist der Weg eben nicht das Ziel, sondern der feste Glaube an Jesus Christus. Jesus fordert wahre und bedingungslose Nachfolge, die von Herzen kommt. Es reicht nicht zu wissen, dass Jesus unser Freund und Retter ist, sondern er muss auch als Herr und Gott angenommen werden. Und man muss ihm vertrauen. Wer das nicht tut, der beweist, dass sein oberflächlicher Glaube nicht in Christus und in der Schrift verwurzelt ist, wie die Pflanze auf dem felsigen Untergrund ohne Wurzeln schnell verdorrt. Als drittes und letztes Beispiel für die Ablehnung des Herrn sagt Jesus in Vers 7, anderes aber fiel unter die Dornen und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Die Wurzeln von Dornen können im Erdboden bestehen bleiben, auch wenn sie oberirdisch nicht zu sehen sind. Dennoch sind sie vorhanden. Aber wenn sie dann mit dem guten Samen, der aufwächst, heranwachsen, dann verdrängen sie den guten Samen und nehmen ihm die Nährstoffe weg. Unser Herr sagt dazu in Vers 22, unter die Dornen gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums erstickt das Wort. Und es wird unfruchtbar. Gemeint sind hier die Menschen, die im Gegensatz zum oberflächlichen Interesse am Glauben vielleicht tatsächlich ernsthaft interessiert sind und sogar von der Wahrheit des Evangeliums überzeugt wurden anfänglich. Aber wenn sie dann von den rigorosen Forderungen Jesu zur Nachfolge und von Gehorsam hören, dann sind sie abgeschreckt und können diese Forderungen nicht in Einklang mit den Weltanschauungen ihrer Zeit und ihrer Kultur bringen. Oder sie fürchten sich vor finanziellen und materiellen Einbußen, wenn sie sich öffentlich zu Christus bekennen müssten. Denken wir zum Beispiel an Geschäftsleute, die sich vor anderen oder in ihrer eigenen Firma nicht als Christen outen wollen. Sie haben mehr Angst vor der Armut als vor Gott. Sie glauben, Geld und materielle Sicherheit mehr zu brauchen als Frieden mit Gott und Gottes Segen. Auch solche scheinbaren Christen sind nicht fest verwurzelt im Glauben und in Gottes Wort. Wie Samen unter den Dornen. Auch ihr geistliches Glaubensleben bleibt unfruchtbar. wie das desjenigen mit dem oberflächlichen Glauben. Ohne das tiefe Vertrauen in Gottes helfende und segnende Hand wird ihr Glaube durch die täglichen Sorgen und Nöte unfruchtbar bleiben und ebenfalls verkümmern. Ihre wahre Priorität liegt auf der Höhe ihres Kontostandes und ihres Statuses in der Gesellschaft und vielleicht sogar ihrem Aussehen oder einer hohen Lebensqualität. Aber diese Prioritäten, sie führen uns weg von Gott, denn es sind nicht die Prioritäten im Leben eines Christen. Wenn wir solche Christen in unseren Gemeinden haben, dann ist es unsere Aufgabe, sie wachzurütteln und ihnen durch die Schrift deutlich zu machen, wie sie sich durch ihr Verhalten und ihr Leben verschwenden, die letztlich ja gar keine Bedeutung haben, wenn sie einmal tot sind und wenn sie einmal vor Gottes Thron stehen werden. Egal aus welchen Gründen Menschen und Namenschristen Christus letztlich als ihren Herrn und Retter ablehnen, sie werden hier von ihm gewarnt, dass sie dann auch von Gott abgelehnt werden und unter seinem gerechten Zorn stehen, nicht unter seiner Gnade. Gott aber sei Dank, dass Jesus hier noch eine vierte Bodensorte erwähnen kann. Und darum geht es in meinem letzten Punkt. Drittens, der gute Boden, Gehorsam und Standfestigkeit. Wer sein Leben wirklich Jesus anvertraut, der ist auch dazu angehalten, ein geistlich fruchtbares Leben zu führen und diese Früchte zu multiplizieren. So wie Jesus es in Vers 8 gesagt hat. Anderes aber fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, etliches hundertfältig, etliches 60-fältig und etliches 30-fältig. Christus erklärt dieses Bild nun in Vers 23 folgendermaßen. Auf das gute Erdreich gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört und versteht. Der bringt dann auch Frucht. Und der eine trägt hundertfältig und der andere 60-fältig und ein dritter 30-fältig. Die dritte Lektion und die letzte Lektion, die uns Christus hier gibt, ist also, wie der fruchtbare Boden reagiert. Das ist die einzig legitime und gültige Antwort auf Gottes Wort. Und so werden Gehorsam und Standhaftigkeit die wahre Wiedergeburt demonstrieren. Letztlich ist es nicht nur wichtig, dass man das Evangelium hört, sondern dass man es auch versteht und für sich persönlich annimmt und dann treu und beständig dazu steht. Für uns Christen ist das Reich Gottes das Ziel und Limit des Lebens, unseres Lebens, und nicht der Erfolg und die Sicherheit in der irdischen Welt. Daher ist unsere Motivation für ein fruchtbares Leben und für alles, was wir auf Erden tun, die Ewigkeit bei Gott. Nicht um uns die Ewigkeit erst zu verdienen, sondern weil sie uns Christen von Gott bereits zugesprochen und versprochen wurde. Deshalb wird jeder von uns von Christus dazu angehalten, jeglichen Bereich seines Lebens unter die Herrschaft Christi zu stellen. Weil wir bereits beschenkt sind. Und wer das tut, der verherrlicht nicht nur Gott, sondern wird auch einen unglaublichen Effekt auf seine Umwelt haben. Dabei ist es aber nicht so, dass wir Gott das geben sollen, was wir haben, sondern wir geben ihm das, was er uns zuvor gegeben hat. Dazu wird Gott dann noch einmal seinen überreichen Segen schenken. Unser Herr spricht diese Thematik in Vers 8 an. Und es ist tatsächlich so, dass eine Weizenähre 30- oder 60-fach Frucht bringen kann. Das heißt, dass sich an einer Ähre 30 einzelne Körner befinden oder 60, was ja aus einem Samenkorn entstanden ist. Aber von den rein natürlichen Möglichkeiten einer hundertfachen Frucht habe ich bei meinen Recherchen nichts hören und nichts lesen können. Eine maximale Frucht heutzutage, selbst heute bei den guten Dünger und bei den fortschrittlichen Verfahren, sind maximal eine Ausbeute von 90 Körnern. Aber selbst wenn eine solche Multiplikation der Frucht aus einem Samenkorn möglich wäre, Jesus will wohl die dreifache Abstufung des Ertrages der dreifachen Ablehnung des Wortes gegenüberstellen. Und damit letztlich die übergroße Gnade Gottes von seinem Handeln gegenüber dem Menschen verdeutlichen. Es ist Gott, der nicht nur das Verstehen, sondern auch das Tun und das Vollbringen in uns wirkt. Es ist Gott, der uns in seiner Liebe und Gnade seinen Sohn gesandt hat, der sich von der Herrlichkeit und von der herrlichen Gemeinschaft mit seinem Vater für uns getrennt hat, um für unsere Sünden zu leiden und einen bitteren Opfertod zu sterben. Es ist Gott, der uns durch Christus und die Gabe seines Heiligen Geistes die Augen öffnet und die Ohren für sein Wort öffnet, damit wir seinen Sohn als unseren Retter annehmen können. Durch den Geist Gottes verstehen wir, was Jesus uns in seinem Wort lehrt. Hundertfach Frucht tragen ist rein menschlich nicht möglich. Aber wir können es, weil Gott uns dazu befähigt durch seinen Segen. Was Jesus hier also verdeutlicht, ist ein übernatürliches Multiplizieren der Frucht. Wir sind nun dazu aufgefordert, diesen Glauben zu leben und die Echtheit unseres Glaubens jeden Tag neu zu demonstrieren. Und wenn wir standhaft und treu in Glaubenserkenntnis wachsen wollen, und auch wenn wir immer wieder in Sünde fallen und uns selbst im Weg stehen, auch dann. Und darum lasst uns auf unseren Gott schauen und lasst uns freuen und fröhlich sein über ihn. Lasst uns zufrieden sein mit dem, was er uns gibt, tagtäglich. Mit der Arbeit, die wir haben, mit den Freunden, die wir haben, mit den Lebensumständen, in denen wir sind. Lasst uns vor allem aber Gott mehr lieben als das, was wir täglich von ihm bekommen. Besonders jetzt in der kargen Erntezeit. Dazu werden wir gerade in diesem Jahr herausgefordert, wo die Ernte in Deutschland so schlecht ausfällt. Das ist dann die wahre geistliche Frucht, über die sich Gott freut und nicht das, was wir durch unsere Werke Gott für Gott vollbringen wollen. Der Glaube ist die wahre Frucht, über die sich Gott freut. Unser himmlischer Vater freut sich vor allem aber über standhaften Glauben. Und daher lasst uns einander immer wieder neu Mut zusprechen zu Standhaftigkeit im Glauben. Gerade wenn wir hier im weltlichen Gegenwind stehen. Und wir sollten auch offen sein für solche Hilfe, wenn sie uns jemand geben möchte und nicht meinen, dass wir mit allem selbst zurechtkommen müssen. Wir sind auch dazu aufgefordert, uns einander immer wieder oft und gern zu vergeben, wenn einer von uns gegen den anderen sündigt oder in Sünde fällt. Auf diese Weise wachsen wir immer mehr zusammen in der Gnade und Liebe Gottes, die Gott uns geschenkt hat. Und darum lasst uns aufmerksam darauf achten, wie es um das Glaubensleben unseres Bruders und unserer Schwester bestimmt ist. Und lasst uns nicht aufhören, unseren Glauben innerhalb, aber auch außerhalb der Gemeinde offen zu leben. Und zum Schluss möchte ich noch einmal die Lektionen zusammenfassen. Wer etwas verpasst hat, irgendwie jetzt, der sollte jetzt noch einmal ganz genau zuhören.
Christus sagte uns durch das Gleichnis vom Sämann und der Saat, die auf viererlei Boden fällt, dass das Wort Gottes regelrecht verschwenderisch verstreut wird und verkündigt wird und eine Spaltung verursacht unter denen, die es hören. Dabei vernehmen Gottes erwählte Kinder und die berufenen Kinder Gottes Wort. Und sie verstehen und befolgen es gehorsam, selbst wenn sie bedrängt werden oder in Leiden stehen. Andere hören nicht zu, und zwar aufgrund ihrer eigenen verhärteten Herzen. Wegen einer grundlegenden Oberflächlichkeit oder weil für sie Geld und Besitztümer wichtiger sind als das Seelenheil. Dennoch sagt Jesus in Vers 9, wer Ohren hat zu hören, der höre. Alle Menschen sind aufgefordert, ernsthaft und aufmerksam auf Gottes Wort zu hören. Denn das, was Jesus zu sagen hat, ist überaus wichtig und enthält versteckte geistliche Wahrheiten, die für unser Leben höchst wichtig sind. Und das dürfen wir auch in der Welt verkündigen. Aber gleichzeitig macht er in Vers 11 und 12 deutlich, dass man seine Gleichnisse nur verstehen kann, wenn Gott Verstehen schenkt. Das klingt paradox, aber es schließt sich dennoch nicht voneinander aus. Wir müssen nur beides im Glauben festhalten. Wenn wir es auch mit unserer rein menschlichen Logik nicht verstehen können, sind wir dort angehalten, der Logik Gottes zu vertrauen. Denn seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Und dann gilt uns das, was Christus in Vers 16 und 17 gesagt hat. Dann sind unsere Augen glückselig, dass sie sehen, und unsere Ohren, dass sie hören. Denn viele Propheten und Gerechte haben zu sehen begehrt, was wir heute im Evangelium sehen und hören dürfen. Und sie haben es nicht gesehen und haben es begehrt zu hören, was wir hören. Wir haben heute das Evangelium aufgeschrieben im Alten und Neuen Testament. Und wir können es täglich lesen und darin tatsächlichen, echten Trost finden. Bei allen Sorgen und Nöten, die wir vielleicht haben mögen. Denn Gott schenkt Segen zu seinem Wort, wie er es versprochen hat. Es bleibt nicht bei der Aussaat des Wortes, sondern es ist, wie wir auch in unserem Leben sehen, aufgegangen zum Glauben. Gottes Wort kann uns keiner mehr nehmen, auch der Teufel mit nicht. Denn dafür sorgt der himmlische Vater selber. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, er übersteigt unsere Vernunft und bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Lasst uns nun als Antwort auf die Predigt, auf das, was wir gehört haben, das nächste Lied singen. Im Ringbuch, die Nummer 83, auf dein Wort will ich hören, trauen.